Wir begrüßen euch zur allgemeinen Versammlung der jungen Damen der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, an diesem schönen Abend hier am Tempelplatz. Wir sind im Konferenzzentrum in Salt Lake City versammelt und freuen uns, dass überall auf der Welt junge Damen mit ihren Müttern und Führungsbeamten in ähnlicher Weise zusammengekommen sind. Präsident Thomas S. Monson, der über diese Versammlung präsidiert, hat mich gebeten, die Leitung zu übernehmen. Ich bin Schwester Elaine S. Dalton, Präsidentin der jungen Damen. Wir freuen uns, dass unser geliebter Prophet und seine Ratgeber, Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf, bei uns sind. Wir heißen ebenfalls Elder Robert D. Hales und Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der Zwölf Apostel sowie Bischof Gary E. Stevenson, dem präsidierenden Bischof der Kirche, herzlich willkommen. Wir unterstützen und schätzen diese Brüder und danken ihnen für ihre Anteilnahme. Auf dem Podium befinden sich auch meine Ratgeberinnen, Schwester Mary Ann Cook und Schwester Ann M. Dibb. Ich habe diese außergewöhnlichen Frauen sehr lieb und bin dankbar, dass wir gemeinsam dienen dürfen. Wir begrüßen heute Abend auch die Präsidentschaften der FHV und der Primarvereinigung bei uns auf dem Podium. Wir bedanken uns ferner von Herzen bei den beispielhaften Frauen, die dem Hauptausschuss der jungen Damen angehören. Es sind rechtschaffene, tugendhafte Frauen, die sich treu für die jungen Damen in aller Welt einsetzen. Als besonderen Ehrengast heißen wir Schwester Florence Smith Jacobson willkommen, eine ehemalige Präsidentin der jungen Damen, die heute Abend bei uns ist. Schwester Jacobson feiert am kommenden Konferenzwochenende ihren 100. Geburtstag. Sie war meine Präsidentin, als ich eine junge Dame war. Wir verdanken ihr viele wunderbare Programme und Veranstaltungen, die uns noch heute ein Segen sind. Schwester Jacobson, wir grüßen Sie und danken Ihnen für Ihr leuchtendes und bleibendes Beispiel als tugendhafte Tochter Gottes. Wir heißen auch jeden Einzelnen von euch willkommen, ob ihr hier seid oder über das Fernsehen, Satellit, das Internet oder andere technische Mittel teilnehmt. Wir freuen uns auf diese Gelegenheit, unter der Leitung von Propheten, Sehern und Offenbarern gemeinsam zu lernen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor junger Damen aus den Pfählen Highland und Highlands Süd in Utah unter der Leitung von Schwester Mary Lee Webb. Linda Margits begleitet an der Orgel. Der Chor und alle Anwesenden eröffnen diese Versammlung mit dem Lied »Hoch auf des Berges Höhen«, Nummer 4 im deutschen Gesangbuch. Das Anfangsgebet spricht dann Ella Edgley, ein Bienenkorbmädchen aus der Gemeinde Pali 1.
Thank you. Father,
Vater im Himmel, wir, deine Töchter, haben uns heute in aller Welt versammelt, um dein Wort zu hören. Wir sind sehr dankbar für das JD-Programm und alles, was damit erreicht wird. Es gibt uns einen Maßstab für alles, was wir tun. Wir sind sehr dankbar für unsere JD-Leiterinnen und unseren Propheten. Durch ihn erhalten wir Offenbarung, die unser Leben zum Guten lenken und uns führen soll. Wir sind so dankbar dafür, dass wir das Evangelium leben und an andere weitergeben können. Bitte segne uns, dass wir unser Herz öffnen für die inspirierenden Botschaften, die uns unsere Führer heute überbringen. Bitte segne die Mädchen in aller Welt, die Prüfungen erleiden. Bitte segne uns, dass wir die Kraft und den Mut haben, unsere Grundsätze und Glaubensansichten zu verteidigen. Bitte segne uns, dass wir immer an heiligen Stätten stehen und nicht wanken mögen, bis zu dem herrlichen Tag, an dem der Heiland wiederkehrt. Im Namen unseres geliebten Erlösers, Jesus Christus. Amen.
The choir will now favor us.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Am heiligen Ort von Sally DeFord, das vor kurzem in der Zeitschrift New Era erschienen ist. Danach hören wir von Schwester Anne M. Dibb, der zweiten Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen. Der Chor singt dann Mehr Heiligkeit gib mir, am Cello begleitet von Brianna Gibson, einem Lorbeermädchen aus der Gemeinde Highland 21. Daraufhin spricht Schwester Mary Ann Cook, die erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen, zu uns. Nach Schwester Cook wird uns ein Video vorgeführt, das für euch alle steht, wie ihr auf eurem Weg durchs Leben Bündnisse schließt und einhaltet.
Unser diesjähriger Leitgedanke stammt aus dem 87. Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse. Es ist eine Ermahnung, die in drei verschiedenen Abschnitten steht. Sie ist demnach wichtig. Wir entnehmen ihr, wie wir in unruhigen Zeiten Schutz, Kraft und Frieden erlangen können. Der inspirierte Rat lautet: Steht an heiligen Stätten und wankt nicht. Als ich über dieses Thema nachdachte, fragte ich mich unweigerlich, was wohl die heiligen Stätten sind, von denen der Vater im Himmel da spricht. Präsident Esradav Benson hat gesagt, zu diesen heiligen Stätten gehören unsere Tempel, unsere Gemeindehäuser, unser Zuhause und die Pfähle Zions, die, wie der Herr verkündet hat, Schutz bieten und eine Zuflucht. Diesen heiligen Stätten lassen sich wohl noch viele weitere hinzufügen. Wahrscheinlich denken wir bei dem Wort Stätte zuerst an eine vorhandene Umgebung, einen bestimmten Ort. Eine Stätte kann aber auch ein bestimmter Zustand und eine bestimmte Lage oder Verfassung sein. Also kann eine heilige Stätte auch ein Zeitpunkt sein. Ein Zeitpunkt, zu dem der Heilige Geist uns etwas bezeugt, einer, zu dem wir die Liebe des himmlischen Vaters spüren, oder einer, zu dem unser Gebet erhört wird. Ich bin sogar überzeugt, dass jedes Mal, wenn man den Mut hat, für das Richtige einzustehen, vor allem dann, wenn es sonst niemand macht, eine heilige Stätte schafft. In seinem kurzen, aber großartigen Leben stand Joseph Smith wahrlich an heiligen Stätten und wankte nicht. Als Jugendlichem machten ihm die religiösen Unruhen in seiner Heimat zu schaffen. Er wollte wissen, welche von allen Kirchen die wahre sei. Das Waldstück, in dessen Nähe er wohnte, wurde zu einer heiligen Stätte, als er sich unter den Bäumen niederkniete und das erste Mal laut betete. Sein Gebet wurde erhört und die Mitglieder der Kirche bezeichnen diesen Wald heute als den Heiligen Hain. Die jungen Damen in aller Welt befinden sich beim JD-Lager in freier Natur an einer heiligen Stätte. Eine der Leiterinnen hat mir erzählt, was ein Mädchen da erlebt hat. Das Mädchen war weniger aktiv und etwas skeptisch, ob man im Wald ein geistiges Erlebnis haben könne. Nach dem ersten Tag berichtete sie ihrer Leiterin: Mir gefällt es hier sehr gut. Aber müssen wir ständig über den Heiligen Geist sprechen? Ich will zelten, die Natur genießen, mit meinen Freundinnen zusammen sein und ein bisschen Spaß haben. Doch bei der abschließenden Zeugnisversammlung gestand dasselbe Mädchen unter Tränen: Ich will nicht nach Hause. Wie kann ich diesen Geist, den ich gerade verspüre, immer bei mir haben? Sie hatte eine heilige Stätte entdeckt. Eine weitere heilige Stätte in Joseph Smiths Leben war sein Schlafzimmer. Das ist vielleicht schwer zu glauben, weil er, genau wie viele von euch, sich das Zimmer mit seinen Geschwistern teilte. Es wurde aber eine heilige Stätte, als er mit Glauben, voller Demut und in großer Not ein Gebet sprach. Dazu sagte er: Nachdem ich mich für die Nacht zu meinem Bett begeben hatte, wandte ich mich mit Gebet und Flehen an den allmächtigen Gott, er möge mir alle meine Sünden und Torheiten vergeben. 3 Jahre waren seit Josephs Vision im heiligen Hain vergangen. Und sie waren nicht leicht gewesen. Der 17-jährige Joseph hatte schier endlos Hohn, Spott und Hänseleien über sich ergehen lassen. In dieser Nacht jedoch erschien als Antwort auf sein Flehen der Engel Moroni in seinem Zimmer. Joseph empfing Erkenntnis und wurde getröstet. In dieser Nacht wurde sein Schlafzimmer eine heilige Stätte. Als ich eine der Mormon Messages für Jugendliche anschaute, entdeckte ich ein weiteres Schlafzimmer, das zu einer heiligen Stätte geworden war. In diesem Video erzählt Ingrid Delgado, ein Mädchen aus El Salvador, was ihr der Tempel bedeutet. Sie sagt: Es ist gut zu wissen, dass es einen Ort gibt, wo man allem Weltlichen entfliehen, heilige Handlungen empfangen und somit denjenigen helfen kann, die sie im Diesseits nicht empfangen konnten. Während sie spricht, wird gezeigt, wie Ingrid in den Schriften liest, umgeben von Postern der Kirche, Zitaten, dem Heft zum Programm Mein Fortschritt, Fotos von ihrer Familie, vom Tempel und ja, ihren Lieblingskuscheltieren. Vielleicht ohne es zu merken, hat sie sich ihre eigene heilige Stätte geschaffen. Fernab von allem Weltlichen. Ich frage mich, wie oft Ingrid wohl an ihrer heiligen Stätte in den Schriften gelesen, den Heiligen Geist verspürt und Antwort auf ihre Gebete erhalten hat. Eine weitere und unerwartete heilige Stätte in Joseph Smiths Leben war das Gefängnis zu Liberty. Elder Jeffrey O'Holland hat gesagt, in seinem Leben gab es keine schwerere Zeit als die grausame, ungesetzliche und ungerechtfertigte Gefangenschaft im Gefängnis zu Liberty. Weiter erklärte Elder Holland, dieses Gefängnis sei wegen der heiligen Erlebnisse, die der Prophet Joseph Smith dort hatte, auch als Gefängnistempel bezeichnet worden. Einige von euch Mädchen mögen gerade ihr eigenes Gefängnis zu Liberty erleben. Ihr fühlt euch gedemütigt, spürt weder Liebe noch Güte, werdet verspottet, gehänselt und vielleicht sogar körperlich misshandelt. An euch, junge Damen, richte ich die Worte Elder Hollands. Man kann selbst während der unglücklichsten Ereignisse im Leben heilige, offenbarende, zutiefst lehrreiche Erfahrungen mit dem Herrn machen, während man aufs schmerzlichste Ungerechtigkeit erduldet, wenn man vor den größten Schwierigkeiten und Widerständen steht, die einem je begegnet sind. Anders ausgedrückt, so wie der Prophet Joseph Smith, könnt ihr selbst in den schwersten Zeiten, die ihr je durchstehen musstet, heilige Stätten schaffen und an ihnen stehen. Eine junge Erwachsene, Kirsten, hat mir von ihren Qualen berichtet. Für sie war die Highschool das Gefängnis zu Liberty. Zum Glück fand sie im Musizierzimmer Zuflucht. Sie erzählt, als ich diesen Raum betrat, kam es mir vor, als betrete ich einen sicheren Ort. Da wurde niemand herabgesetzt oder entwürdigt und nicht geflucht. Stattdessen sprach man aufmunternd und liebevoll mit uns. Wir waren nett zueinander, wir waren dort glücklich. Das Musizierzimmer war beim Üben und Musizieren vom Heiligen Geist erfüllt. Das lag größtenteils daran, dass der Leiter des Schulorchesters einen so guten Einfluss ausübte. Er war ein guter Christ. Zurückblickend muss ich sagen, dass mich die Schulzeit geläutert hat. Es war eine schwere Zeit, aber ich bin widerstandsfähig geworden. Ich werde für meine Zuflucht, meine heilige Stätte, das Musizierzimmer, ewig dankbar sein. Habt ihr heute Abend über eure heiligen Stätten nachgedacht? Ich habe hunderte Mädchen gebeten, mir über ihre heiligen Stätten zu berichten. Ob es sich um einen bestimmten Ort oder einen Zeitpunkt handelt, diese Stätten sind gleichermaßen heilig und haben eine unglaublich stärkende Kraft. Hier sind 9 entzückende Antworten. Nummer 1, ich habe meinen neugeborenen Bruder im Arm gehalten. Nummer 2, jedes Mal, wenn ich meinen patriarchalischen Segen lese, spüre ich, dass der Vater im Himmel mich kennt und liebt. Nummer 3, an meinem 12. Geburtstag dekorierten die jungen Damen aus meiner Gemeinde meine Tür mit Herzen aus Papier. Ich fühlte mich geliebt, angenommen und war glücklich. Nummer 4, als ich in den Schriften las, sprang mir eine Stelle besonders ins Auge. Ich hatte eine Antwort auf meine Gebete gefunden. Nummer 5. Ich kam zu einer Party, wo getrunken wurde und andere nicht akzeptable Sachen stattfanden. Der Geist gab mir ein, ich solle kehrt machen und heimgehen. Das habe ich gemacht, obwohl man mich die Folgen spüren ließ. Aber in dem Moment erhielt ich die ersehnte Gewissheit, dass ich das Evangelium leben kann. Nummer 6. Als ich vom Abendmahl nahm, dachte ich an das Sühnopfer. Mir wurde klar, dass ich jemandem vergeben musste, auf den ich wütend war. Die Entscheidung zu vergeben war ein positiver Entschluss, durch den das Sühnopfer in meinem Alltag wirksam wurde. Nummer 7. Nachdem ich mit meiner Mutter bei der Veranstaltung ein neuer Anfang gewesen war, küsste sie mich auf die Wange und sagte mir, dass sie mich lieb hat. Es war, soweit ich mich erinnere, das erste Mal, dass sie so etwas machte. Nummer 8. Dank der Zusicherung meines Bischofs wusste ich, dass die Verheißung in den Schriften wahr ist. Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Ich schöpfte Hoffnung und wusste, ich konnte mit dem langen Weg der Umkehr beginnen. Und zum Schluss, Eines Abends nahm ich meinen ganzen Mut zusammen, erzählte meiner besten Freundin vom Evangelium und gab ihr ein Buch Mormon. Später durfte ich bei ihrer Taufe dabei sein. Jetzt gehen wir zusammen in die Kirche. Darf ich euch von einer meiner heiligen Stätten erzählen? Ich war einmal völlig überfordert, verängstigt und ganz einsam und verlassen. Da betete ich im Stillen: Vater im Himmel, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Bitte, bitte, hilf mir doch. Schon bald kam ganz unerwartet jemand auf mich zu, legte mir die Hand auf die Schulter und sprach mir aufrichtig Mut zu. In diesem Augenblick verspürte ich Frieden. Ich fühlte mich angenommen. Alles hatte sich geändert. Mir kamen Worte von Präsident Spencer W. Kimball in den Sinn. Gott sieht uns und er wacht über uns. Was wir brauchen, gibt er uns aber normalerweise durch andere Menschen. Für mich war dieser Augenblick, diese Stätte, heilig geworden. Liebe junge Damen, es gibt unzählige weitere heilige Stätten und ich wünschte, wir könnten einander davon berichten. Wenn ihr heute Abend nach Hause kommt, dann schreibt doch bitte in euer Tagebuch all die Stätten, die euch bewusst sind und an die ihr euch erinnert. Mir ist sonnenklar, dass Tausende von euch an heiligen Stätten stehen. Sie geben euch Schutz, Kraft und Frieden in unruhigen Zeiten. Euer Zeugnis wird stärker, weil ihr auf herrliche Weise für Wahrheit und Rechtschaffenheit eintretet. Ihr, die vortreffliche Jugend der Kirche, ihr seid meine Helden. Ich habe euch lieb. Ich spüre, wie unvorstellbar der Vater im Himmel euch liebt und ich gebe euch Zeugnis, dass das Evangelium Jesu Christi wahr ist. Er wartet auf euch und wird euch stützen, wenn ihr an heiligen Stätten steht und nicht wankt. Ich liebe und unterstütze Präsident Thomas S. Monson, unseren wahren Propheten, der uns stets Mut macht. Dies sage ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Yeah.
It is an honor for me to address the
Ich fühle mich geehrt, heute zu euch tapferen jungen Damen der Kirche sprechen zu dürfen. Wir sehen, wie ihr auf dem Pfad derer, die ihre Bündnisse halten, vorankommt, und wir wissen, dass eure Vorfahren und eure jetzige und eure künftige Familie durch euren tugendhaften Lebenswandel gesegnet werden. Denn schon Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, wer ein Mädchen rettet, rettet Generationen. Ihr habt den Pfad des Bundes betreten, als ihr euch habt taufen lassen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen habt. In der Abendmahlsversammlung geht ihr jede Woche weiter auf ihm entlang an einer heiligen Stätte, an der ihr euer Taufbündnis erneuert. Jetzt ist die Zeit, da ihr euch vorbereiten müsst, Bündnisse im Tempel zu schließen, die heiligen Handlungen und Bündnisse im Heiligen Tempel, die im Heiligen Tempel vollzogen werden können, ermöglichen es uns, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren und unserer Familie auf ewig vereint zu sein. Steht an heiligen Stätten um eurer Vorfahren willen. Jeder Mensch, der auf die Erde kommt, ist das Produkt von Generationen von Eltern. Wir haben eine natürliche Sehnsucht danach, mit unseren Vorfahren verbunden zu sein. Wenn ihr euch mit der Geschichte eurer Familie und der Tempelarbeit befasst, verknüpft ihr euer Leben mit dem eurer Vorfahren, indem ihr ihnen die errettenden heiligen Handlungen ermöglicht. Steht an heiligen Stätten um euertwillen und zum Wohle eurer Angehörigen. Euer Beispiel für Rechtschaffenheit wird eine Quelle großer Freude sein, wie eure familiären Verhältnisse auch sein mögen. Dank rechtschaffen getroffener Entscheidungen werdet ihr dazu berechtigt sein, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten, die eure Familie auf ewig aneinander binden. Steht an heiligen Stätten um eurer künftigen Familie willen. Fasst den festen Entschluss, euch durch das heilige Priestertum im Tempel an euren Ehemann siegeln zu lassen, wenn ihr eine ewige Familie gründet. Eure Kinder werden mit Wahrheit gesegnet, wenn ihr euer Beispiel für Tugendhaftigkeit und euer unerschütterliches Zeugnis in ihr Leben webt und ihnen den Weg auf dem Pfad des Bundes weist. Ich habe diese ewigen Grundsätze vor kurzem im internationalen Kunstwettbewerb für Jugendliche in den Ausstellungsstücken erkannt. Megan Taylor schuf ein Kunstwerk, das eine moderne Auffassung des Gleichnisses Christi von den 10 Jungfrauen darstellt. Megan erklärte mir die Symbolik der 10. Jungfrau. Diese sei eine tugendhafte und gläubige junge Frau gewesen, die bereit war, heilige Tempelbündnisse einzugehen und zu halten. Wie jede kluge Jungfrau hatte sie sich vorbereitet, indem sie durch ein stets rechtschaffenes Leben einen Tropfen nach dem anderen Öl in ihre Lampe geträufelt hatte. Mir fiel ihr schöner Zopf auf. Megan erklärte, der Zopf stehe dafür, wie diese junge Frau ihr tugendhaftes Leben mit unzähligen Generationen verwoben habe. Eine Strähne stand dafür, wie sie Liebe und Achtung für ihre Vorfahren gewebt hatte. Die zweite dafür, wie ihr rechtschaffener Einfluss mit ihrer jetzigen Familie verwoben war. Und die dritte dafür, wie ihr Leben in das Leben künftiger Generationen verwoben wurde. Ich kenne eine weitere junge Frau, deren rechtschaffenes Leben durch frühzeitige geistige Vorbereitung mit vielen Generationen verknüpft worden ist. Eines schönen Nachmittags im September warteten mein Mann und ich darauf, dass wir an den heiligen Handlungen des Tempels teilnehmen konnten. Ein Freund von uns namens Chris betrat den Raum. Wir freuten uns sehr, ihn zu sehen. Er war gerade von seiner Mission in Russland zurückgekehrt. Kurz vor Beginn der Session setzte sich eine hübsche junge Frau neben mich. Sie strahlte, lächelte und war von Licht erfüllt. Ich wollte sie gern kennenlernen, also stellte ich mich leise vor. Sie flüsterte mir zu, ich heiße Kate. Und an ihren Nachnamen erkannte ich, dass sie zu einer Familie gehörte, die wie meine Familie einmal in Michigan gewohnt hatte. Ihre Tochter Kate war nun erwachsen und 5 Wochen zuvor von ihrer Mission in Deutschland zurückgekehrt. Während der Session kam mir immer wieder der Gedanke, stell Kate und Chris einander vor. Ich schob die Eingebung beiseite, weil ich dachte, wann und wo und wie denn? Als wir gerade gehen wollten, kam Chris herüber, um sich zu verabschieden, und ich packte die Gelegenheit beim Schopf. Ich zog Kate zu uns herüber und flüsterte, ihr seid beide tugendhafte junge Leute, die einander unbedingt kennenlernen müssen. Ich verließ den Tempel voller Zufriedenheit, weil ich auf meine Eingebung gehört hatte. Auf dem Heimweg unterhielten sich mein Mann und ich über die Schwierigkeiten, die Kates Familie durchgemacht hatte. Ich habe Kate inzwischen besser kennengelernt und weiß nun, warum sie an dem Tag im Tempel vor Freude gestrahlt hat. Kate hat immer versucht, auf dem Pfad ihres Bundes zu bleiben, indem sie heilige Stätten aufgesucht hat. Sie wuchs in einer Familie auf, die aus ihrem Heim durch den Familienabend, durch Familiengebete und durch das Schriftstudium eine heilige Stätte machte. Als Kind erfuhr sie vom Tempel und das Lied »Ich freue mich auf den Tempel« war eines der Lieblingslieder beim Familienabend. Als kleines Mädchen sah sie ihre Eltern ein Beispiel geben, wie man heilige Stätten aufsucht, indem sie am Wochenende abends in den Tempel gingen, anstatt ins Kino oder Restaurant. Sie hatte ihren Vater sehr lieb. Mit seiner Vollmacht als Priestertumsträger half er ihr, ihr erstes Bündnis zu schließen, nämlich das der Taufe. Dann wurden ihr die Hände aufgelegt und sie empfing den Heiligen Geist. Kate sagte, ich freute mich darauf, den Heiligen Geist zu empfangen und wusste, dass er mir dabei helfen würde, auf dem Pfad zum ewigen Leben zu bleiben. Kates Leben verlief auch weiterhin sehr glücklich und gesegnet. Mit 14 wechselte sie in die Oberstufe und ging gerne zum Seminarunterricht einer weiteren heiligen Stätte. Eines Tages sprach ihr Lehrer über Glaubensprüfungen und versicherte, dass jeder mit ihnen konfrontiert wird. Sie sagte sich, ich möchte keine Prüfungen, ich will so etwas nicht hören. Nur wenige Wochen später, am Ostersonntag, ging es ihrem Vater plötzlich sehr schlecht. Kate sagte, mein Vater war sehr gesundheitsbewusst, er war Marathonläufer. Meine Mutter war derart betroffen, wie schlecht es ihm ging, dass sie ihn ins Krankenhaus brachte. Innerhalb von 36 Stunden erlitt er einen schweren Schlaganfall, der fast seinen gesamten Körper außer Gefecht setzte. Ich weiß noch, dass ich ihn ansah und dachte, oh nein, jetzt passiert es. Mein Seminarlehrer hatte recht. Ich mache eine Prüfung durch. Nur wenige Tage später verstarb Kates Vater. Kate fuhr fort. Das war sehr schwer. Keiner möchte den Helden seines Lebens verlieren. Ich wusste, dass ich dies als ein Sprungbrett für Wachstum gebrauchen oder aber es zu einer Sackgasse werden lassen konnte. Ich wollte nicht zulassen, dass dies mein Leben ruinierte, denn ich war ja erst 14. Ich bemühte mich, dem Herrn so nah wie möglich zu sein. Ich las viel in den Heiligen Schriften. In Alma 40 wurde mir versichert, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat und dass ich durch das Sühnopfer Christi einst wieder mit meinem Vater vereint sein könne. Ich betete viel, ich führte Tagebuch, so oft ich konnte. Ich hielt mein Zeugnis lebendig, indem ich es aufschrieb. Ich ging jede Woche in die Kirche und zu den jungen Damen. Ich umgab mich mit guten Freunden. Ich blieb meinen treusorgenden Verwandten und besonders meiner Mutter, die der Anker für unsere Familie war, eng verbunden. Ich bat meinen Großvater und andere Priestertumsführer um Priestertumssegen. Durch diese konsequenten Entscheidungen träufelte Kate, wie die kluge Jungfrau, Öl in ihre Lampe. Sie wurde von ihrem Wunsch, einst mit ihrem Vater wieder vereint zu sein, angetrieben. Kate wusste, dass ihr Vater um ihre Entscheidungen wusste und sie wollte ihn nicht enttäuschen. Sie wollte eine ewige Beziehung zu ihm haben und sie begriff, dass ihr Leben eng mit dem Seinen verwoben bleiben würde, wenn sie auf dem Pfad des Bundes bliebe. Die Glaubensprüfungen waren jedoch nicht vorbei. Als Kate 21 war und ihre Missionspapiere einreichte, wurde bei ihrer Mutter Krebs festgestellt. Kate stand vor einer wichtigen Entscheidung. Sollte sie zu Hause bleiben und ihre Mutter unterstützen oder auf Mission gehen? Ihre Mutter erhielt einen Priestertumssegen, in dem ihr verheißen wurde, sie werde die Krankheit überleben. Durch diesen Segen bestärkt, strebte Kate mit Glauben voran und ging auf Mission. Kate sagte, ich machte einen Schritt ins Dunkle, doch auf meiner Mission erhielt ich schließlich Licht mit der Nachricht, dass der Segen, den meine Mutter empfangen hatte, sich erfüllt hatte. Ich war so froh, dass ich es nicht hinausgeschoben hatte, dem Herrn zu dienen. Wenn wir auf Schwierigkeiten stoßen, ist es wohl leicht, langsamer zu werden und nicht recht weitergehen zu wollen. Doch wenn man den Herrn an erste Stelle setzt, können einen widrige Umstände zu wundervollen Segnungen führen. Man kann Gottes Hand erkennen und Wunder erleben. Kate erfuhr, wie treffend die Worte von Präsident Thomas S. Monson sind. Unsere bedeutendsten Gelegenheiten bieten sich uns in den Zeiten der größten Schwierigkeiten. Kate hatte einen solchen Glauben, weil sie den Erlösungsplan verstand. Sie wusste, dass wir schon früher lebten, dass wir auf der Erde sind, um geprüft zu werden und dass wir einst wieder leben werden. Sie glaubte daran, dass ihre Mutter gesegnet werden würde. Doch durch das Erlebnis mit ihrem Vater wusste sie, dass alles gut ausgehen würde, selbst wenn ihre Mutter sterben sollte. Sie erzählte, Ich überlebte den Tod meines Vaters nicht nur. Er wurde vielmehr zu einem festen Bestandteil meiner Persönlichkeit. Und genauso wäre es gewesen, wenn meine Mutter hinweggenommen worden wäre. Dadurch wäre ein größeres Zeugnis in mein Leben gewoben worden. Kate suchte an dem Abend, als wir uns im Tempel trafen, eine heilige Stätte auf. Aus dem Wunsch heraus, die ewigen Beziehungen, die sich aus dem Dienst im Tempel ergeben, eng zu verweben, folgte sie dem Muster, das ihre Eltern ihr durch regelmäßigen Tempelbesuch vorgegeben hatten. An dem Abend, als ich Kate und Chris einander vorstellte, geschah nichts weiter. Doch als Kate und Chris am Sonntag danach eine weitere heilige Stätte aufsuchten, sah sie Chris inmitten von hunderten Jungen alleinstehenden bei einer Andacht. Ein paar Wochen später lud Chris sie dazu ein, sich die Generalkonferenz mit ihm anzuschauen. Sie suchten im Verlauf ihrer Beziehung weiterhin Stätten auf, wo der Geist zugegen sein konnte, und ließen sich schließlich im Tempel siegeln an der heiligen Stätte, wo sie einander vorgestellt worden waren. Zusammen erfüllen sie nun ihre heilige Aufgabe als Eltern. Sie weben ihr Zeugnis vom Erlösungsplan in das Leben ihrer drei kleinen Söhne und weisen ihnen den Weg auf dem Pfad des Bundes. Wer ein Mädchen rettet, rettet Generationen. Kates Entscheidung, als 14-Jährige auf dem Pfad zu bleiben, beständig Öl in ihre Lampe zu träufeln und an heiligen Stätten zu stehen, hat Generationen gerettet und wird es auch weiterhin tun. Indem sie ihre Vorfahren ausfindig gemacht und ihnen im Tempel gedient hat, hat sie ihr Herz mit ihren Herzen verwoben. Wenn ihr euch mit der Geschichte eurer Familie und Tempelarbeit befasst, werden auch eure Herzen mit denen eurer Vorfahren verwoben und ihr gebt diesen die Chance auf ewiges Leben. Wenn ihr bei euch zu Hause das Evangelium lebt, träufelt ihr Öl in eure Lampe, webt ihr geistige Kraft in eure jetzige Familie und segnet eure künftige Familie in mannigfaltiger Weise. Außerdem ist es so, wie Elder Robert D. Hales gesagt hat, wenn unsere Eltern uns kein gutes Beispiel gegeben haben, dann müssen wir den Teufelskreis durchbrechen und richtige Traditionen für kommende Generationen vermitteln. Fasst jetzt den Entschluss, euer Möglichstes zu tun, um eure Lampen zu füllen, damit euer festes Zeugnis und euer Beispiel mit den Menschen vieler vergangener, heutiger und künftiger Generationen verwoben werden. Ich bezeuge, dass durch euer tugendhaftes Leben nicht nur Generationen, sondern auch euer ewiges Leben gerettet werden wird. Denn dies ist der einzige Weg, wie wir zum Vater im Himmel zurückkehren und wahre Freude jetzt und in alle Ewigkeit erlangen können. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Thank you.
Ich hoffe, ihr habt euch in diesem Video wiedererkannt, wie ihr die richtigen Entscheidungen trefft und welch großartige Zukunft vor euch liegt, wenn ihr auch weiterhin heilige Bündnisse schließt und haltet. Schon eine einzige rechtschaffene Frau, die sich vom Geist leiten lässt, kann die Welt verändern. Ich habe nun die Ehre, zu euch zu sprechen. Nach meinen Worten singt der Chor »O du Held des wahren Glaubens«. Heute Abend stehe ich an diesem Rednerpult an einer heiligen Stätte, in der Gegenwart von Propheten, Sehern und Offenbarern sowie königlichen Töchtern Gottes. Ich bin so dankbar. Es ist eine herrliche Zeit, auf der Erde zu leben und eine junge Dame zu sein. Ihr seid die erwählten Töchter des Herrn. Ich hoffe, ihr wisst, wer ihr seid und wie sehr ihr vom himmlischen Vater geliebt werdet. Er hat eine jede von euch lieb und ich auch. Auf meinem Schreibtisch im Büro steht eine Bronzeskulptur einer jungen Frau namens Christina. Das Original, die lebensgroße Skulptur Christina, steht an einem Pier in Kopenhagen und ist so ausgerichtet, dass sie aufs Meer in Richtung Zion blickt. Es war für sie keine leichte Entscheidung, sich der Kirche anzuschließen und ihr Zuhause zu verlassen. Und man sieht, wie der Wind ihr kräftig entgegenbläst. Sie steht fest und tut etwas sehr Schweres, wovon sie aber weiß, dass es richtig ist. Ihre Nachkommen ließen diese Skulptur dort am Pier errichten, um Christina Tribut zu zollen. Denn ihre Entscheidung an jenem Tag hat sich für die Ewigkeit auf Generationen ausgewirkt. Für mich ist diese Skulptur von Christina ein Symbol für eine jede von euch. So wie Christina steht ihr vor vielen wichtigen Entscheidungen und müsst jeden Tag Entscheidungen treffen, von denen einige schwierig sind und sich nicht nur auf eure Zukunft auswirken, sondern auf das Schicksal von Generationen. Auch ihr seid orkanartigen Stürmen von Widerstand, Unglück, Gruppenzwang und sittlicher Verschmutzung ausgesetzt. Und doch steht ihr unverrückbar und lebt das Evangelium inmitten dieser Stürme, die in der Gesellschaft toben. Wie Christina werdet ihr vom Heiligen Geist geführt. Ihr trefft richtige Entscheidungen. Ihr seid treu und von königlicher Abstammung. Ich kann mir keinen wichtigeren Rat des liebevollen Vaters im Himmel vorstellen, als seine Aufforderung an jede von euch: Steht an heiligen Stätten und wankt nicht. Er sagt hier: Seid standhaft, seid unverrückbar, bekennt euch zu Wahrheit und Rechtschaffenheit, tretet als Zeugen Gottes auf, seid ein Maßstab für die Welt, steht an heiliger Stätte. Deshalb lautet meine Botschaft an euch ganz einfach: Wankt nicht. Wankt erstens nicht darin, weiterhin das Rechte zu wählen. In diesen letzten Tagen gibt es keine unbedeutenden Entscheidungen. Die Entscheidungen, die ihr jetzt trefft, sind immens wichtig. Die Entscheidungsfreiheit ist eine der größten Gaben, die Gott seinen Kindern gewährt hat. Sie gehört zum Plan des Glücklichseins, für den wir alle uns entschieden und für den wir im vorirdischen Dasein gekämpft haben. Lebt so, dass ihr den Heiligen Geist hören und wahrnehmen könnt. Er wird euch helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Er wird euch alles sagen, was ihr tun sollt. Vor ein paar Wochen war ich nach vielen Jahren das erste Mal wieder in meiner alten Schule. Ich besuchte eine Pfahlkonferenz, die in der Aula dieser Schule abgehalten wurde. Als ich die Korridore entlang ging, kamen mir unzählige Erinnerungen in den Sinn. Ich fühlte mich genau wie damals als Mädchen in der Schule. Unsicher, ohne rechtes Selbstbewusstsein, gehemmt, und ich wünschte mir so sehr, dazuzugehören. Ich ging in die Aula und wieder stürzten viele Erinnerungen auf mich ein. Ich kannte diesen Raum bis ins letzte Detail. Nur eines hatte sich verändert: ich selbst. An dem Tag stand ich auf dem Podium wie damals so oft zu meiner Schulzeit als Mitglied des Schülerrates. Ich sah auch ein paar ehemalige Klassenkameraden unter den Anwesenden. Mit einigen war ich sogar mal ausgegangen. Doch dieses Mal leitete ich keine Schülerversammlung, sondern ich durfte dort in der Aula meiner Schule als Zeugen Gottes auftreten und mein Zeugnis vom Erlöser Jesus Christus geben. Junge Damen, achtet darauf, dass ihr mit anderen so umgeht, dass ihr euch heute in 40 Jahren nicht dafür schämen müsst. Kein Gruppenzwang, keine Anerkennung, keine Beliebtheit ist einen Kompromiss wert. Euer Einfluss auf die jungen Männer hilft ihnen, ihrer Priestertumsmacht und ihrer Tempelbündnisse würdig zu bleiben und auf Mission zu gehen. Wer weiß, heute in 40 Jahren kommt vielleicht einer von ihnen auf euch zu, in der Aula eurer Schule, und dankt euch dafür, dass ihr ihm geholfen habt, würdig dafür zu bleiben, seiner Priestertumspflicht nachzukommen und ehrenhaft eine Mission zu erfüllen. Und wer weiß, ihr haltet womöglich sogar einen Brief von der Ehefrau eines dieser Männer und sie bedankt sich bei euch für den Einfluss, den ihr auf ihren Mann und dessen künftige Familie damals während eurer Schulzeit hattet. Eure Entscheidungen sind wichtig. Eure Entscheidungen, die ihr jetzt trefft, wirken sich nicht nur auf euch, sondern auch auf andere aus. Sie sind von ewiger Tragweite. Wankt nicht. Wankt zweitens nicht in eurem Wunsch und eurer Entschlossenheit, tugendhaft und in sexueller Hinsicht rein zu bleiben. Haltet die Tugend hoch. Eure Reinheit ist eine eurer größten Machtquellen. Als ihr zur Erde gekommen seid, habt ihr ein kostbares Geschenk bekommen, euren Körper. Euer Körper ist das Werkzeug eures Geistes und ein Geschenk Gottes, mit dem ihr eure Entscheidungsfreiheit ausüben könnt. Dieses Geschenk wurde dem Satan verwehrt, deshalb richtet er fast alle seine Angriffe auf euren Körper. Er möchte, dass ihr euren Körper geringschätzt, missbraucht und misshandelt. Unanständigkeit, Pornografie, Unsittlichkeit, Tätowierungen und Piercings, Drogenmissbrauch sowie Abhängigkeiten aller Art dienen allesamt dazu, von diesem kostbaren Geschenk, eurem Körper, Besitz zu ergreifen und es euch zu erschweren, eure Entscheidungsfreiheit auszuüben. Paulus fragt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Euer Körper ist ein Tempel. Warum? Weil er die Fähigkeit hat, nicht nur euren ewigen Geist zu beherbergen, sondern auch die ewigen Geister anderer, die als Teil eurer ewigen Familie auf die Erde kommen werden. Elder Dallin H. Oaks hat gesagt, die Kraft, sterbliches Leben zu erschaffen, ist eine erhabene Kraft. Ihr habt eine erhabene Aufgabe. Gott hat euch etwas Heiliges anvertraut. Ihr bereitet euch darauf vor, einmal die Mutter künftiger Generationen zu sein. Haltet euch rein und würdig und behütet das, was vor allem anderen höchst teuer und kostbar ist, eure Tugend und Keuschheit. Ihr seid die erwählten Töchter des himmlischen Vaters und sein weiser Rat an jede einzelne von euch lautet: Wandelt auf den Pfaden der Tugend vor mir. Tugend ist der goldene Schlüssel zum Tempel. Wankt drittens nicht dabei, würdig zu sein und heilige Bündnisse einzugehen und zu halten. Der Bund, den ihr bei der Taufe eingeht, hält euch auf dem Pfad der Tugend und des Glücks, wenn ihr ihn jede Woche beim Abendmahl erneuert. Wenn ihr euren Taufbund haltet, werdet ihr anders aussehen und euch anders kleiden und verhalten als die Welt. Wenn ihr diesen Bund einhaltet, könnt ihr euch vom Heiligen Geist führen lassen. Steht an heiligen Stätten und begebt euch nicht einmal in die Nähe von Orten, Musik, Medien oder Menschen, die dazu führen könnten, dass der Heilige Geist nicht mehr bei euch ist. Und wenn ihr eure Bündnisse haltet, werdet ihr würdig bleiben und vorbereitet sein, in den heiligen Tempel des Herrn zu gehen. Und der letzte Punkt: Wankt nicht dabei, das Sühnopfer des Erretters anzunehmen. Das Sühnopfer erstreckt sich auf uns alle. Es ist eine befähigende und erlösende Macht. Wenn ihr euch nicht würdig fühlt, an heiliger Stätte zu stehen, schleppt diese Last keinen Tag länger mit euch herum. In diesem Leben macht jeder von uns Fehler. Seid versichert, dass der Heiland euch so sehr liebt, dass er es euch ermöglicht hat, euch zu ändern und Umkehr zu üben, wenn ihr etwas falsch gemacht habt. Der Satan möchte nicht, dass ihr glaubt, dass ihr euch ändern könnt. Er wird euch einreden, dass alles verloren ist. Das ist eine Lüge. Ihr könnt zurückkehren. Ihr könnt Umkehr üben. Ihr könnt rein und heilig sein, dank des unbegrenzten Sühnopfers des Erlösers. Zum Schluss möchte ich eine der schönsten Liebesgeschichten aller Zeiten erzählen. Ihr fragt euch vielleicht, was hat eine Liebesgeschichte damit zu tun, dass man an heiligen Stätten steht? Nun, genau darum geht es. Es ist die Geschichte einer jungen Frau namens Rebekka. Die Geschichte fängt damit an, dass Abraham seinem Diener aufträgt, eine würdige junge Frau zu finden, die seinen Sohn Isaak heiraten könnte. Sie muss für eine Ehe im Bund in Frage kommen. Sie muss tugendhaft rein und würdig sein. Also schickt er seinen Diener auf eine lange und gefährliche Reise an einen Ort namens Haran. Der Grund dafür ist klar. Ein heiliger Mann braucht eine heilige Frau an seiner Seite. Als der Diener sich Haran nähert, hält er an einem Brunnen an, um seine Kamele zu tränken. Er betet darum, dass er die richtige junge Frau finden möge und dass er sie daran erkennen möge, dass sie anbietet, ihm und auch seinen 10 Kamelen Wasser zu geben. Ich bin schon einmal auf einem Kamel geritten und eines weiß ich, ein Kamel trinkt sehr viel Wasser. In Genesis lesen wir, dass Rebekka nicht nur zum Brunnen kommt und Wasser schöpft, sondern sie tut es flink, erledigt ihre Aufgabe also schnell. Daraufhin holt der Diener Schmuck für Rebekka hervor und fragt sie, ob im Haus ihres Vaters Platz für ihn zum Übernachten sei. Gewiss war auch der Schmuck überzeugend. In den Schriften steht, das Mädchen lief weg und erzählte im Haus seiner Mutter alles, was vorgefallen war. Rebekka muss Langstreckenläuferin gewesen sein. Der Diener erzählt Rebekkas Familie, weshalb er die lange Reise unternommen hat, und Rebekka erklärt sich einverstanden, Isaak zu heiraten. Der Diener will schon am folgenden Tag mit Rebekka aufbrechen, aber ihre Familie bittet darum, dass sie noch mindestens 10 Tage bleiben mögen. Sie fragen Rebekka dann, ob sie mit diesem Mann reisen wolle, und sie antwortet einfach mit Ja. Erinnert uns das nicht an die Reaktion von Tausenden, die voller Überzeugung sagten, ich werde hingehen und das tun, als unser Prophet Präsident Thomas S. Monson bekannt gab, dass junge Männer und Frauen jetzt schon eher auf Mission gehen können? Und nun die Moral und das Ende dieser Liebesgeschichte. Rebekka war vorbereitet und würdig, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten und Isaaks Frau im Bund zu werden. Sie musste nicht warten und sich vorbereiten. Vor ihrer Abreise erhielt sie einen Segen. Und die Worte bewegen mich sehr. Denn ihr wurde verheißen, dass sie die Mutter von 1000 mal 10.000 werden solle. Doch das Beste an dieser Liebesgeschichte ist die Stelle, wo Rebekka und Isaak einander das erste Mal sehen. Es steht zwar nicht in der Bibel, aber ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Denn Tugend liebt Tugend und Licht hält fest an Licht. Als Isaak auf die Karawane zuging, ließ sich Rebekka von ihrem Kamel herunter. Und dann lesen wir, Isaak gewann sie lieb. An dieser Stelle muss ich immer seufzen. Weder für Rebekka noch für Christina war es leicht, an heiligen Stätten zu stehen. Nicht zu wanken war nicht einfach. Der Wind wehte kräftig, das Wasser aus dem Brunnen war schwer, und von ihrem vertrauten Zuhause wegzugehen und ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen, fiel bestimmt nicht leicht. Aber sie trafen die richtige Entscheidung, sie wurden vom Heiligen Geist geführt, sie waren tugendhaft und sie bereiteten sich darauf vor, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten. Aus der Linie Rebekkas ging der Heiland hervor. Wusste sie, dass das so kommen würde? Nein. Sind eure Entscheidungen jetzt wichtig? Ja. Junge Damen, ganze Generationen hängen davon ab, wie ihr euch entscheidet, dass ihr rein seid und dass ihr würdig lebt. Wankt nicht. Vor euch liegt eine große Bestimmung. Das ist euer Augenblick. Ich glaube wahrhaftig, dass eine tugendhafte junge Frau, die vom Geist geleitet wird, die Welt verändern kann. Ich bezeuge, dass der Erlöser lebt. Er wird bei euch sein. Er wird euch befähigen. Und in schwierigen Momenten werden seine Engel rings um euch sein, um euch zu stützen. Im Namen Jesu Christi. Amen. War es nicht ein herrlicher Segen und eine Ehre, sich in der Kraft der Jugend zu versammeln? Ich danke euch, jungen Damen im Chor, dass ihr uns durch eure Musik euer Zeugnis gegeben habt. Ich hoffe, wir werden die Empfindungen des heutigen Abends und die inspirierten Ratschläge, die uns erteilt wurden, niemals vergessen. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich heute Abend mit Worten und Gesang beteiligt haben und bei allen, die mitgeholfen haben, diese Versammlung zu ermöglichen. Wir haben jetzt die Gelegenheit, vom Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Nach seinen Worten beendet der Chor die Versammlung mit dem Lied »Let Zion in her beauty rise«. Das Schlussgebet spricht dann Emily Maxwell, ein Lorbeermädchen aus der Gemeinde Sterling Heights.
Wir haben heute Abend die Ehre, Präsident Thomas S. Monson, unseren geliebten Propheten, bei uns zu haben. Präsident, wir beten stets für Sie. Meine lieben Schwestern, danke für die Musik und die Worte, die gesprochen wurden. Das alles war sehr inspirierend und hat sehr gut zum Osterfest gepasst, das wir ja diese Woche feiern. Es ist eine Freude, mit euch kostbaren jungen Schwestern und euren Müttern und euren wunderbaren Führerinnen hier zu sein. Ihr habt einen strahlenden Geist und euer Lächeln ist ansteckend. Ganz gewiss denkt der Herr an euch und blickt liebevoll vom Himmel auf euch hinab. Ich bin in Zwickau in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Als ich etwa 11 Jahre alt war, wurde mein Vater als politisch Andersdenkender unter verschärfte Beobachtung gestellt. Und so dachten meine Eltern, die einzig richtige Wahl für unsere Familie wäre wohl die Flucht nach Westdeutschland. Wir hielten es für das Sicherste, zu verschiedenen Zeiten aufzubrechen und auf verschiedenen Wegen in den Westen zu gelangen und all unser Hab und Gut zurückzulassen. Da mein Vater am stärksten gefährdet war, schlug er den schnellsten Weg ein, nämlich über Berlin. Meine älteren Brüder zogen nordwärts und jeder fand für sich einen Weg nach Westen. Meine Schwester, die im gleichen Alter war wie viele von euch heute, bestieg mit ihrer Lehrerin bei den jungen Damen Helga Fassmann und einigen anderen einen Zug, der kurz westdeutsches Gebiet streifte. Sie bezahlten einen Wachmann dafür, dass er ihnen eine Tür aufmachte, und nachdem der Zug die westdeutsche Grenze passiert hatte, sprangen sie aus dem fahrenden Wagen in die Freiheit. Ich bewunderte den Mut meiner Schwester. Ich war der Jüngste, und so beschloss meine Mutter, mit mir zu Fuß das Bergland zu überqueren, das die beiden Staaten voneinander trennte. Ich weiß noch, wie sie Proviant einpackte, als ob wir zum Wandern oder Picknicken in die Berge gingen. Wir nahmen einen Zug, soweit es ging, und näherten uns dann in stundenlangem Fußmarsch immer mehr der westdeutschen Grenze. Die Grenze wurde scharf bewacht, aber wir hatten eine Landkarte und wussten, wann und wo man gefahrlos hinüberkam. Ich konnte die Angst meiner Mutter spüren. Sie sah sich immer wieder in der Gegend danach um, ob uns jemand folgte. Mit jedem Schritt schienen ihre Beine und Knie schwächer zu werden. Ich half ihr, die schwere Tasche mit Lebensmitteln, wichtigen Unterlagen und Familienfotos zu tragen, als wir die letzte lange Steigung hinaufgingen. Sie dachte, wir hätten die Grenze bestimmt mittlerweile überschritten. Als sie sich schließlich sicher fühlte, setzten wir uns hin und fingen an, den mitgebrachten Proviant aufzuessen. Gewiss fiel ihr zum ersten Mal an diesem Tag das Atmen leichter. Erst da jedoch fiel uns ein Grenzschild auf. Die Grenze war immer noch weit weg. Und wir machten unser Picknick auf der falschen Seite. Wir waren immer noch in der DDR und jeden Augenblick konnte eine Grenzpatrouille auftauchen. In Windeseile packte meine Mutter das Essen zusammen und wir rannten so schnell wir konnten die Anhöhe hinauf. Diesmal wagten wir nicht anzuhalten, bis wir zweifelsfrei wussten, dass wir die andere Seite der Grenze erreicht hatten. Auch wenn jeder aus unserer Familie einen ganz anderen Weg einschlug und ganz verschiedene Prüfungen zu bestehen hatte, schafften es doch schließlich alle, in Sicherheit zu gelangen. Zu guter Letzt fand die Familie wieder zusammen. Das war ein herrlicher Tag. Die Lebenserfahrung, von der ich euch gerade erzählt habe, ist für mich ein besonders wertvoller Reisebericht. Heute kann ich zurückschauen und stelle dann fest, dass es in meinem Leben eine ganze Reihe solcher Reisen gegeben hat. Nicht bei allen mussten Höhenzüge oder Staatsgrenzen überquert werden. Bei manchen ging es mehr darum, Prüfungen zu überwinden oder geistig zu wachsen. Doch es waren allesamt Reisen. Ich glaube, jedes Leben setzt sich aus vielen individuellen Reiseberichten zusammen. Bestimmt ist euch bewusst, dass in jeder Kultur eine Fülle solcher Reiseberichte überliefert wird. Beispielsweise kennt ihr wahrscheinlich die Reise von Dorothy und ihrem Hund Toto aus der Geschichte der Zauberer von Oz. Dorothy und Toto werden von einem Wirbelsturm erfasst und im Land Oz abgesetzt. Dort fällt Dorothy ein gelber Ziegelsteinweg auf, der ihr den Kurs für eine Reise vorgibt, die sie schließlich nach Hause führt. Charles Dickens erzählt uns von Ebenezer Scrooge, dessen Reise ihn nicht von einem Ort zum anderen, sondern von einer Zeit zur anderen führt. Die Reise findet in seinem Inneren statt und lässt ihn erkennen, warum er so wurde, wie er ist, und was mit ihm geschehen würde, wenn er seinen Weg so selbstsüchtig und undankbar wie bisher weitergehen würde. Einer der klassischen Romane der chinesischen Literatur ist Die Reise nach Westen. Im 16. Jahrhundert geschrieben, wird darin wunderschön die Abenteuergeschichte von der Wanderschaft eines Mönchs erzählt, der, unterstützt von vier freundlichen Wesen, eine Reise zur geistigen Erleuchtung unternimmt. Dann wäre da natürlich noch Bilbo Beutlin, der bescheidene kleine Hobbit, der viel lieber zu Hause geblieben wäre und seine Suppe gegessen hätte. Nachdem es jedoch an seine Tür geklopft hat, folgt er dem Ruf des großen Unbekannten und begibt sich mit einem Zauberer und einer Zwergenschar in die Welt hinaus, um eine gefährliche, aber lebenswichtige Mission zu erfüllen. Haben wir diese Reiseberichte nicht deshalb so gern, weil wir uns in den Reisenden wiedererkennen können? Ihre Erfolge und Misserfolge können uns helfen, unseren Weg durchs Leben zu finden. Auch das Video, das wir eben gesehen haben, enthält einen wunderschönen Reisebericht. Vielleicht erinnern diese Reiseberichte uns auch an einen, den wir alle gut kennen sollten. Einen, in dem jeder von uns eine wichtige Rolle spielt. Dieser Bericht beginnt vor sehr langer Zeit. Lange bevor die Erde begann, sich in ihrer Umlaufbahn zu drehen, lange bevor die Sonne begann, mit feurigen Armen die Kälte des Weltraums zu durchdringen, lange bevor große wie kleine Geschöpfe unseren Planeten bevölkerten. Zu Beginn dieses Berichts lebtet ihr an einem weit entfernten, schönen Ort. Uns sind nicht allzu viele Einzelheiten über das Leben in den vorirdischen Sphären bekannt, aber ein wenig wissen wir doch. Unser Vater im Himmel hat uns offenbart, wer er ist, wer wir sind und wer wir werden können. Damals, in diesem ersten Stand, wusstet ihr mit vollkommener Sicherheit, dass es Gott gibt, weil ihr ihn gesehen und gehört habt. Ihr kanntet Jesus Christus, der das Lamm Gottes werden sollte. Ihr habt auf ihn vertraut. Und ihr wusstet, dass es euch nicht beschieden war, in der Geborgenheit eures vorirdischen Zuhauses zu bleiben. So sehr euch diese ewigen Sphären gefielen, wusstet ihr doch, dass ihr auf eine Reise gehen musstet. Ihr solltet die Arme eures Vaters verlassen, einen Schleier des Vergessens durchschreiten einen sterblichen Körper erhalten und all das lernen und erleben, was euch hoffentlich so weit wachsen lassen würde, dass ihr eurem Vater im Himmel ähnlicher werden und in seine Gegenwart zurückkehren würdet. An diesem heiligen Ort, umgeben von allen, die ihr gekannt und geliebt habt, war die große Frage auf euren Lippen und in eurem Herzen wohl: Kehre ich sicher in meine himmlische Heimat zurück? Es gab ja so vieles, worauf ihr keinen Einfluss haben würdet. Das sterbliche Leben würde manchmal schwer werden, voller unerwarteter Windungen auf dem Weg, Krankheiten, Kummer, Unfälle, Konflikte. Würdet ihr, ohne die Erinnerung an euer vorheriges Dasein, ohne zu wissen, dass ihr einst bei eurem Vater im Himmel wart, unter all dem Lärm und den Ablenkungen im Erdenleben immer noch seine Stimme heraushören? Die Reise, die vor euch lag, schien lang und ungewiss und voller Gefahren. Sie würde nicht leicht sein, aber ihr wusstet, sie war aller Mühen wert. Da standet ihr nun am Rande der Ewigkeit und blicktet mit unbeschreiblicher Spannung und Hoffnung in die Zukunft und bestimmt auch mit einem Quäntchen Sorge und Furcht. Ihr wusstet, dass Gott am Ende gerecht sein würde, dass seine Güte den Sieg davontragen würde. Ihr hattet an den großen Ratsversammlungen im Himmel teilgenommen und wusstet, dass euer Erretter und Erlöser Jesus Christus euch einen Weg bereiten würde, euch von Sünde reinzuwaschen und vom leiblichen Tod errettet zu werden. Ihr habt darauf vertraut, dass ihr euch am Ende freuen und in den Gesang der Himmelschöre zum Loblied auf Gottes heiligen Namen einstimmen würdet. Und dann habt ihr tief Luft geholt und einen großen Schritt nach vorn gemacht, und jetzt seid ihr da. Ihr alle habt euch, ein jeder für sich, auf eure eigene wunderbare Reise zurück zu eurer himmlischen Heimat begeben. Nachdem ihr nun hier auf der Erde seid, wäre es wohl klug, wenn ihr euch fragen würdet, wie ihr auf der Reise vorankommt. Seid ihr auf dem richtigen Kurs? Werdet ihr der Mensch, der ihr werden solltet und der ihr werden wolltet? Trefft ihr Entscheidungen, die euch helfen, zu eurem Vater im Himmel zurückzukehren? Er hat euch nicht auf diese Reise geschickt, damit ihr planlos allein umherstreift. Er möchte, dass ihr zu ihm nach Hause kommt. Er hat euch liebevolle Eltern und treue Führer der Kirche mitgegeben und dazu eine Landkarte, auf der das Gelände beschrieben und Gefahren aufgezeigt werden. Sie zeigt euch, wo man Glück und Frieden finden kann und hilft euch, euren Rückweg nach Hause zu planen. Wo findet ihr diese Landkarte? In den Heiligen Schriften, in den Worten der Propheten und Apostel und in persönlicher Offenbarung durch den Heiligen Geist. Diese Landkarte besteht aus dem Evangelium Jesu Christi, der frohen Botschaft und dem fröhlichen Wesen eines Jüngers Christi. Sie besteht aus den Geboten und dem Beispiel unseres Fürsprechers und Schutzherrn, der den Weg kennt, weil er der Weg ist. Natürlich nutzt euch der bloße Besitz der Landkarte gar nichts, wenn ihr sie nicht studiert und dazu verwendet, euren Kurs durchs Leben zu bestimmen. Bitte setzt das Studium und die Umsetzung des Gotteswortes ganz oben auf eure Prioritätenliste. Öffnet euer Herz dem Heiligen Geist, damit er euch auf eurer Reise durchs Leben anleiten kann. Eure Landkarte ist gespickt mit ermutigenden und lehrreichen Botschaften von eurem Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus. Ich möchte euch heute drei dieser Botschaften vorstellen, die euch helfen werden, wohlbehalten zu eurem himmlischen Zuhause zurückzukehren. Die erste Botschaft: Fürchtet euch nicht, denn ich, der Herr, bin mit euch. Ihr seid auf dieser Reise nicht allein. Euer Vater im Himmel kennt euch. Selbst wenn euch sonst niemand hört, Er hört euch. Wenn ihr euch rechtschaffen freut, freut er sich mit euch. Wenn euch Prüfungen bedrängen, teilt er eure Sorgen. Der Vater im Himmel macht sein Interesse an euch nicht davon abhängig, wie reich oder schön oder gesund oder schlau ihr seid. Er sieht euch nicht, wie die Welt euch sieht. Er sieht, wer ihr in Wirklichkeit seid. Er sieht euer Herz und er liebt euch, weil ihr seine Kinder seid. Liebe Schwestern, sucht ihn aufrichtig und ihr werdet ihn finden. Ich verspreche euch, ihr seid nicht allein. Nehmt euch doch jetzt einmal einen Moment Zeit und schaut euch die Leute an, die um euch herum sitzen. Einige sind vielleicht eure Führer, Freunde oder Angehörige, andere habt ihr nie zuvor gesehen. Trotzdem war jeder, den ihr in eurer Nähe seht, in dieser Versammlung wie an jedem anderen Ort, heute und zu jeder anderen Zeit, mit euch in der vorirdischen Welt. Der unauffällige und ganz normal aussehende Mensch neben euch mag in der Sphäre der Geister eine der ganz großen Figuren gewesen sein, die ihr geliebt und bewundert habt. Vielleicht wart sogar ihr selbst so ein leuchtendes Vorbild. Einer Sache könnt ihr sicher sein. Jeder Mensch, den ihr seht, welche Hautfarbe, Religion, welche politischen Ansichten, welchen Körpertyp und welches Aussehen er auch haben mag, gehört zur Familie. Die junge Frau, die ihr anschaut, hat denselben Vater im Himmel wie ihr. Sie hat seine wohltuende Gegenwart genauso verlassen wie ihr und ist erwartungsvoll auf die Erde gekommen, um hier so zu leben, dass sie eines Tages zu ihm zurückkehren kann. Es mag sein, dass sie sich manchmal einsam fühlt, genau wie ihr. Mitunter vergisst sie vielleicht sogar den Zweck ihrer Reise. Bitte erinnert sie durch eure Worte und eure Taten daran, dass sie nicht allein ist. Wir sind hier, um einander zu helfen. Das Leben kann schwierig sein. Und bei manchen Menschen kann sich das Herz so sehr verhärten, dass sie unerreichbar scheinen. Manche sind von Zorn erfüllt. Wieder andere verspotten diejenigen, die an einen lebendigen Gott glauben und machen sich über sie lustig. Bedenkt aber eines, sie mögen sich nicht daran erinnern, aber auch sie haben sich einmal danach gesehnt, zu ihrem Vater im Himmel zurückzukehren. Es ist nicht eure Aufgabe, jemanden zu bekehren. Das ist Sache des Heiligen Geistes. Eure Aufgabe ist es, mutig und klar zu sagen, woran ihr glaubt und dabei keine Angst zu haben. Seid allen Menschen ein Freund, aber gebt nie eure Grundsätze auf. Bleibt eurer Überzeugung und eurem Glauben treu. Steht aufrecht, weil ihr eine Tochter Gottes seid. Dann steht er an eurer Seite. Die zweite Botschaft: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Habt ihr euch schon einmal gefragt, welche Sprache wir alle gesprochen haben, als wir in der Gegenwart Gottes lebten? Ich habe ja den starken Verdacht, dass es Deutsch war. Aber so genau weiß das wohl niemand. Ich weiß aber, dass wir in unserem vorirdischen Dasein aus erster Hand vom Vater unseres Geistes eine universelle Sprache gelernt haben. Eine, die die Macht hat, emotionale, körperliche und geistige Barrieren zu überwinden. Diese Sprache ist die reine Liebe Jesu Christi. Es ist die mächtigste Sprache der Welt. Die Liebe Christi ist nicht vorgetäuscht. Es ist nicht die Liebe, die man mit Grußkarten ausdrückt. Es ist nicht die Art Liebe, von der in der Popmusik oder im Film die Rede ist. Diese Liebe führt zu einer Wesensänderung. Sie kann Hass durchdringen und Neid auflösen. Sie kann Verstimmungen heilen und die Flammen der Verbitterung ersticken. Sie kann Wunder wirken. Wir erhielten unsere ersten Unterweisungen in dieser Sprache der Liebe als Geistwesen in Gottes Gegenwart und haben hier auf Erden die Gelegenheit, sie zu üben, bis wir sie beherrschen. Ihr könnt erkennen, ob ihr diese Sprache der Liebe lernt, wenn ihr einmal nachprüft, was euch zu eurem Denken und Tun veranlasst. Wenn eure Gedanken vor allem auf das abzielen, was euch selbst nützt, sind eure Beweggründe vielleicht selbstsüchtig und oberflächlich. Das ist nicht die Sprache, die ihr lernen wollt. Wenn eure Gedanken und euer Verhalten aber vor allem darauf abzielen, Gott und anderen zu dienen, wenn ihr euren Mitmenschen ehrlich Gutes tun und sie aufrichten wollt, dann kann die Macht der reinen Liebe Christi in eurem Herzen und in eurem Leben wirksam werden. Das ist die Sprache, die ihr lernen wollt. Wenn ihr lernt, diese Sprache zu beherrschen und sie in eurem Umgang mit anderen gebraucht, werden sie an euch etwas erkennen, was in ihnen das lange verborgene Verlangen auslösen kann, auf ihrer Reise zurück zu ihrem himmlischen Vater den rechten Weg einzuschlagen. Immerhin ist die Sprache der Liebe ja auch ihre wahre Muttersprache. Diesen tiefen, bleibenden Einfluss hat eine Sprache, die bis Innerste der Seele vordringt. Es ist eine Sprache voller Verständnis, eine Sprache, mit der man dient, eine Sprache, mit der man aufrichtet und sich freut und mit der man tröstet. Lernt die universelle Sprache der Liebe Christi zu gebrauchen. Und die dritte Botschaft: Seid guten Mutes. Manchmal werden wir ein wenig ungeduldig, wenn wir sehen, wie weit wir auf unserer Reise gekommen sind, nicht wahr? Wenn ihr 12 Jahre alt seid, wollt ihr vielleicht lieber 14 sein. Mit 14 wollt ihr vielleicht lieber 18 sein. Und mit 18 wollt ihr vielleicht manchmal lieber wieder 12 sein und noch einmal von vorne anfangen. Es gibt immer etwas, worüber man sich beklagen kann. Etwas, was nicht ganz richtig zu laufen scheint. Man kann dann seine Tage damit zubringen, sich traurig, verlassen, missverstanden oder unerwünscht zu fühlen. Das ist aber nicht die Reise, die ihr euch erhofft habt und auch nicht die Reise, auf die der Vater im Himmel euch geschickt hat. Denkt daran, ihr seid wirklich eine Tochter Gottes. Behaltet das bitte im Hinterkopf und in eurem Herzen und geht zuversichtlich und fröhlich voran. Ja, es gibt auf eurem Weg Schlaglöcher, Umleitungen und sogar ein paar Hindernisse. Aber haltet euch nicht mit ihnen auf. Achtet auf das Glück, das der Vater im Himmel für euch bei jedem Schritt eurer Reise bereithält. Glücklich sein ist das Ziel, aber es ist auch der Weg. Frieden in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt hat er verheißen. Darum gebietet er uns, guten Mutes zu sein. Wenn ihr frohgemut die Landkarte benutzt, die euch unser Vater liebevoll für die Reise mitgegeben hat, werdet ihr das Höchstmaß eurer Möglichkeiten erreichen. Ihr werdet zu der Tochter Gottes heranwachsen, die ihr immer werden wolltet. Liebe Schwestern, liebe Mädchen und junge Frauen der Kirche, liebe junge Freunde, als ein Apostel des Herrn segne ich euch, dass ihr euren Weg auf dieser Heimreise finden möget und dass ihr für eure Mitreisenden inspirierend sein möget. Ich verheiße euch auch und bete dafür, dass am Ende eurer Reise, wenn ihr die Bündnisse, Grundsätze und Werte des Evangeliums Jesu Christi in Ehren haltet und nach ihnen lebt, der Vater im Himmel da sein wird. Er wird euch in die Arme schließen und ihr werdet ein für allemal wissen, dass ihr in Sicherheit zu Hause angekommen seid. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Bye.
Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns hier heute als deine Töchter in diesem schönen Konferenzzentrum und in Gemeindehäusern auf der ganzen Welt versammeln konnten. Wir sind dankbar für die Botschaften, die wir heute gehört haben. Wir danken dir für das junge Damenprogramm und die Führung und die Inspiration, die wir dadurch bekommen. Wir bitten dich um Kraft und Mut, wenn wir jetzt in die Welt zurückgehen, dass wir an heiliger Stätte stehen und nicht wanken. Hilf uns, das zu tun, wovon wir wissen, dass es richtig ist. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.